Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Auch diesen Abend bei Fazit geht's wieder direkt auf die Leipziger Buchmesse. Dort wurde Katharina Pollard-Jahn heute mit dem Leipziger Buchpreis gekürt für ihren Roman Goldstrand. In ihrer Dankesrede gab es auch einen Seitenhieb auf Kulturstaatsminister Weimar wegen der Vorgänge rund um den Deutschen Buchhandelspreis.
Mein siebenjähriges Ich wurde aus einer damals vertrauten Welt gerissen, weil meine Eltern ein System nicht mehr ertrugen, in dem Geheimdienste über wahr und falsch, gut und böse, Recht und Unrecht entschieden, ohne jemals Rechenschaft über ihre Entscheidungen abzulegen. Nein, ich vergleiche hier nicht den sowjetischen Geheimdienstterror mit den jüngsten Vorgängen rund um den Deutschen Buchhandlungspreis. Aber Sie müssen mir nachsehen, dass ein staatliches Handeln, das sich auf diffuse Verweise auf nicht näher benannte geheimdienstliche Erkenntnisse beruft, bei mir ein tief verwurzeltes Unbehagen und dunkle Erinnerungen weckt. Dunkle Erinnerungen an eine erstickende Atmosphäre der Unsicherheit und Ohnmacht. Aber ich erinnere mich auch an den vielbeschworenen dissidentischen Witz unter der Diktatur, an die Subversion, an den Geist, der daraus entstand und an ein Bedürfnis zum Spielerischen. So war und ist für mich das Spiel mit Vorstellungen und Realitäten immer auch ein zivilisatorisches Projekt, ein Werkzeug des Widerständigen und der Erkenntnis.
Katharina Pollard-Jahn, Trägerin des Leipziger Buchpreises für Belletristik 2026, gleich hier bei Fazit im Interview. Colleen Fernandes zeigt ihren Ex-Mann Christian Ulmen wegen Porno-Deepfakes an. Der Spiegel bereitet die Vorwürfe in einer großen Titelstory auf. Zwei Bühnenpremieren haben wir bei Fazit auch und die von vielen Fans heiß ersehnte Rückkehr der K-Pop-Boys von BTS. Herzlich willkommen. Der bulgarische Ferienort Goldstrand ist über Jahrzehnte zum Inbegriff des Massentourismus geworden, wenn auch unter verschiedenen Vorzeichen. Mitte der 50er Jahre begannen die Hotelburgen dort am Schwarzen Meer in die Höhe zu schießen. Später zog es Menschen aus der BRD und der DDR gleichermaßen hin. Auch die Schriftstellerin Katharina Pollard-Jahn verbindet Erinnerungen an diesen Ort. Ihr jüngster Roman bekam diesen Titel und für diesen Roman hat sie heute den Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse bekommen. Ein Roman, der auf einem Passagierdampfer 1922 beginnt und bis in eine völlig veränderte europäische Gegenwart hineinreicht. Das alles kurz und knapp auf 159 Seiten. Wir haben die frisch gekürte Preisträgerin vor der Sendung erreicht. Guten Abend, Katharina Pollard-Jahn, und ganz herzlichen Glückwunsch.
Guten Abend. Ja, vielen Dank.
Ja, Sie hören sich noch ganz verhalten an.
Ja, ich bin, mir schwindelt ein bisschen und das ist natürlich alles sehr aufregend und jetzt muss ich mich erstmal ein wenig zusammensetzen.
Ja, kann ich Ihnen helfen dabei?
Ja, können Sie.
Ja, meine Kollegen haben ja schon von der Preisrede heute Nachmittag in Leipzig erzählt. Sie scheinen sehr gut vorbereitet gewesen zu sein. Haben Sie mit dem Preis gerechnet?
Nein, ich habe überhaupt nicht mit dem Preis gerechnet. Und aber ich wollte natürlich trotzdem, auch wenn ich nicht gewagt habe, daran zu denken oder überhaupt zu hoffen, wollte ich vorbereitet sein und ich wollte einiges unterbringen, was mir wichtig ist. Und deswegen, ja, dachte ich, ich muss vorbereitet sein.
Mhm. Ihr Roman ist ein Ritt, könnte man vielleicht sagen, durch das 20. Jahrhundert oder, wenn man es räumlich begreift, einer durch das alte Europa. Welche Rolle spielt das Meer und welche Rolle spielen die Ferienparadiese, der Goldstrand?
Ja, der Goldstrand, ich glaube, heute hat er nochmal eine ganz andere Bedeutung, als ich diesen Ort in Erinnerung habe. Ich bin mit meinen Eltern Ende der 70er Jahre aus der Sowjetunion weggegangen und meine Großmutter ist dort geblieben. Und wir haben uns dann ganz konspirativ an diesem Goldstrand getroffen und ich habe diesen Ort immer als Verbindungsstätte gesehen zwischen Ost und West. Und deswegen war mir das wichtig, diesen palimpsesthaften Ort voller Zuschreibungen, der ja natürlich auch nach Verheißung klingt und nach Sehnsucht, aber gleichzeitig für mich vor allem auch das sozialistische Regime widerspiegelt.
Gleich zu Beginn geht Tante Vera über Bord und ist dann auch irgendwie weg. Was hat es denn mit Vera, ist ja kein zufälliger Name vermutlich, und mit der Wahrheit und den Wahrheiten auf sich in diesem Buch?
Mich hat die Frage interessiert, wie unser eigener Blick auf die eigene Biografie ist. Wie wahrhaftig ist unser Blick auf das eigene Leben und wie lässt sich das eigene Leben überhaupt erzählen? Und das ist jetzt der persönliche Blick, also der intime Blick auch meines Protagonisten auf sein Leben. Gleichzeitig habe ich mich natürlich auch gefragt, in einer Welt, in der wir so voll geflutet werden von Informationen und der Begriff der Wahrheit etwas sehr Schwammiges hat, und ist das etwas, was mich umgetrieben hat, wie kann ein Begriff von Wahrheit die eigene Wahrnehmung beeinflussen und wie wichtig das eigentlich ist, gerade heutzutage diesen Begriff von Wahrheit, ich meine jetzt nicht die Wahrhaftigkeit, aber den Begriff von Wahrheit immer wieder neu zu denken und neu zu definieren und gleichzeitig, welche Koordinaten haben wir zur Verfügung, um auch ein Narrativ von einem Wahrheitsbegriff zu schaffen.
Die Hauptfigur Eli ist ja eigentlich Filmemacher. Dieser Eli, der liegt ja dann auch in Rom auf einer Psychoanalyse-Couch. Aber vielleicht ist die Couch einer Psychoanalyse ja auch ein Ort der Wahrheitsfindung, zumindest einer persönlichen Wahrheit. Aber man kann natürlich diese Couch auch lesen als etwas, wo ein ganzer Kontinent vielleicht auch auf die Couch gelegt wird.
Ja, das könnte man durchaus so lesen. Und ich glaube auch, dass mein Filmregisseur liegt, also was ich, glaube ich, in dem Roman mache, ich konstruiere eine Situation der Psychoanalyse, aber ich dekonstruiere sie auch gleichzeitig. Also ich verpflichte mich dann keineswegs einer Authentizität. Es geht mir eher darum, einen Möglichkeitsraum zu schaffen, jetzt für meinen Protagonisten sein Leben nochmal neu zu denken, weil er aus einem Schmerzpunkt heraus, glaube ich, sein Leben betrachtet, abtastet und versucht, sich selbst zu vergewissern. Und er hat, ein Trauma des abwesenden Vaters. Aber er entschließt sich, sich einen Vater auszudenken, einen Vater zu erfinden, einen Vater, der voller Vision war und voller Utopien. Und insofern hat das dann natürlich als Möglichkeitsraum oder als Ausweichraum etwas sehr Tröstendes. Und wenn man jetzt auch Freuds Familienroman sieht, letztlich sagt man, das eigene Leben ist nur als Narrativ, als Erzählung denkbar, war das für mich tröstend.
Ein Ausweg.
Ein Ausweg, vielleicht, ja.
Sie haben ja auch in Ihrer Preisrede Thomas Mann zitiert, der ja auch immer von der Zeit der Grimmigkeit sprach. Was gegenwärtig zu spüren ist, wir spüren Grimmigkeit, wir spüren Wut, wir spüren schlechte Laune. Ja, wie begegnet man dem? Was würden Sie, oder wie machen Sie es?
Ich habe da auf jeden Fall kein Rezept. Also ich glaube, durch Sorgfalt und indem man die Menschen, die mit einem leben, die man sieht und die man auch nicht sieht, immer wieder mit Hingabe und Liebe betrachtet. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich versuche immer erstmal vom Kleinen ins Große zu denken. Also in dem Moment, in dem ich zu meiner Nachbarin freundlich bin, ist die Nachbarin vielleicht auch freundlich zu mir, und das kann Wellen schlagen. Das heißt nicht, dass man nicht auch größer denken kann und dass man natürlich auch den politischen Raum, in dem man sich befindet, immer wieder mitdenken muss und da auch die Utopie darin zu suchen. Aber ich glaube, so im Alltag gelingt es ganz gut, wenn wir erstmal bei uns bleiben und freundlich sind.
Frau Polatjan, jetzt sind Sie Preisträgerin des Leipziger Buchpreises. Werden Sie morgen anders aufwachen? Oder wie werden Sie damit umgehen?
Aber fragen Sie mich nicht, wie. Ich glaube, ich werde mich erstmal freuen. Ich werde alle meine Freunde zum Essen einladen. Und ja, ich weiß es nicht. Mir schwindelt es noch ein bisschen.
Auf jeden Fall alles Gute Ihnen und genießen Sie die Zeit. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.
Jahrelang galten Christian Ulmen und Colin Fernandes als Promi-Traumpaar. Er Comedian, sie Schauspielerin, Moderatorin und auch Erziehungskolumnistin der Süddeutschen Zeitung. Sie standen gemeinsam vor der Kamera, etwa in der Serie Jerks, wo Fernandes die fiktive Ex-Frau von Ulmen verkörperte. Ja, und aus dieser Fiktion ist inzwischen Realität geworden. Die beiden gaben im September ihre Trennung bekannt. Fernandes zeigte ihren Ex-Partner dann sogar an, unter anderem wegen Körperverletzung und auch, wie das Nachrichtenmagazin Spiegel jetzt in einer großen Geschichte aufrollt, wegen Online-Missbrauch. Etwas, das Fernandes seit Jahren verfolgt. Und ich spreche jetzt mit unserer Korrespondentin in Spanien, Julia Macher. Julia, zunächst mal die Frage, warum denn überhaupt Spanien? Weil die Anzeige in Spanien erstattet wurde?
Ja, Spanien auch, weil die beiden dort einen Wohnsitz auf Mallorca haben und womöglich auch, so stand das zumindest im Spiegel, weil sich Colin Fernandes von der Gesetzeslage in Spanien erhofft, dass ihr Fall schneller behandelt wird.
Okay, auf die Gesetzesfrage kommen wir gleich noch zu sprechen. Was genau wirft sie denn ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor?
Also Christian Ulmen, der soll pornografische Deepfakes von ihr erstellt und verbreitet haben. Er soll sich ihre Identität angeeignet haben, unter anderem um anderen Männern vorzugaukeln. Man könne sich ja zum Telefonsex oder zu Online-Affären verabreden. Und er soll bei Streitereien der beiden handgreiflich gegen sie geworden sein. So schreibt das der Spiegel. Die Strafanzeige beim Bezirksgericht Palma, die lautet auf Anmaßung des Personenstands, öffentliche Beleidigung und Offenlegung von Geheimnissen, schwere Bedrohung und wiederholte Körperverletzung. Das hat uns heute auch eine Gerichtssprecherin in Palma bestätigt.
Da muss man jetzt sagen, knallharte Vorwürfe, aber natürlich größtmögliche Vorsicht ist geboten und es liegt natürlich die Unschuldsvermutung vor. Ist das denn einwandfrei belegt, was der Spiegel jetzt in seiner Titelstory bringt?
Das kann ich nicht sagen, auch weil die Ermittlungen sich hier noch in einem sehr, sehr frühen Stadium befinden. Es sind sogenannte Vorermittlungen. Erst wenn diese Vorermittlungen abgeschlossen sind, erst dann wird in Spanien entschieden, ob überhaupt ein Prozess eröffnet wird oder nicht. Und diese Phase der Vorermittlungen, die ist nicht öffentlich. Deswegen ist auch nur bekannt, was im Spiegel steht und was Colin Fernandes selbst veröffentlicht hat, zum Beispiel heute auf ihrem Instagram-Account. Da schildert sie nochmal, dass Christian Ulmen neben KI-generierten Nacktfotos und Videos auch pornografische Fantasien verschickt habe, auch Gruppenvergewaltigungsfantasien. Und sie schreibt, Ulmen habe ihr gegenüber gesagt, er habe aus so einem Besitzdenken herausgehandelt, im Sinne von, du bist meine Frau, ich kann mit dir machen, was ich will. Colin Fernandes schreibt auch, für sie seien diese Art von Übergriffen deswegen ein ganz klarer Fall von sexualisierter Gewalt.
Jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, dass sie seit Jahren versucht zu erforschen, wer hinter diesen Deepfakes steht. Und was man jetzt im Spiegel lesen kann, ist, dass es offenbar nach Fernandes Schilderung eine Situation gegeben haben soll, in der Christian Ulmen seiner Frau das auch gestanden haben soll.
Genau, anscheinend vor einem Weihnachtsessen im Badezimmer, als sie sich gerade für dieses Weihnachtsessen zurechtmachte. Unter anderem wollte er sie dadurch dazu bewegen, von der Anzeige gegen unbekannt abzusehen, die sie gestellt hatte.
Also, was wir haben, ist eine eidesstattliche Versicherung von Colin Fernandes. Christian Ulmen hat sich dazu nicht geäußert. Wir haben ihn auch um Stellungnahme gebeten. Und natürlich sind die Juristen in Hab-Acht-Stellung. Es stürzen sich alle auf diese Story erwartungsgemäß. Welche Reaktion löst das denn in Spanien aus? Die beiden leben ja auf Mallorca.
Ja, es sind in Spanien selbst keine direkten. Die beiden sind jetzt auch so jenseits von dieser deutschen Mallorca-Bubble nicht so bekannt in Spanien. Und die Anzeige, die liegt im Gericht auch schon eine Weile vor, schon seit Ende des letzten Jahres. Aber das Thema, also sexualisierte Gewalt im virtuellen Raum, im Internet, das beschäftigt Spanien natürlich schon. Und zwar seit einiger Zeit. Hier begann die Debatte mit dem Fall im südspanischen Almendralejo. Da hatten 15 Minderjährige mit KI Nacktbilder von ihren Mitschülerinnen generiert und per WhatsApp verschickt. Und diese Jugendlichen, die wurden dann 2024 von dem Gericht zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.
Gewalt gegen Frauen wird ja, kann man schon sagen, endlich öffentlicher diskutiert in diesen Zeiten. Aber das, was du gerade schon angesprochen hast, also digitale Gewalt, so wie es Fernandes beschreibt, das ist zumindest in Deutschland noch ein neues rechtliches Feld. Wie sieht denn da nun die spanische Rechtslage aus?
Also in Spanien ist es ähnlich und aber auch gleichzeitig anders. Also der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt, den gibt es ja hier schon eine Weile. Aber das Thema, was da im Internet passiert, das ist auch für Spanien neu. Bisher wurden solche Delikte, auch dieser erwähnte Fall, unter bereits bekannte Paragraphen gefasst. Also zum Beispiel Kinderpornografie oder Eheverletzung. Aber jetzt versucht man, auch ausgehend von der Debatte darum, da härter gegen vorzugehen. Die Regierung hat letztes Jahr angekündigt, Deepfakes als eigenes Delikt fassen zu wollen. Einen ersten Schritt in die Richtung gab es vor ein paar Wochen. Da hat die Regierung angekündigt, man möchte Deepfake eben auch erst beim Paragraphen gegen Ehrverletzung andocken. Das ist ein Gesetzgebungsverfahren. Gesetzgebungsverfahren dauern und dieses Gesetzgebungsverfahren ist auch noch ganz am Anfang. Bisher ist man da so, man kündigt es an, versucht es umzusetzen, aber es dauert dann auch eine Weile, bis Gerichte sich darauf berufen können.
Julia Macher aus dem ARD-Studio Madrid über die Vorwürfe von Colin Fernandez gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen in dieser Woche zu lesen in der Titelgeschichte des Magazins Spiegel. Vielen Dank, Julia.
Bitte gerne.
Brechts Arturo Uy gehört nicht zu seinen Smash-Hits auf der Theaterbühne, obwohl es in Berlin jahrzehntelang eine tolle Inszenierung mit Martin Mutke gab. Geschrieben binnen weniger Wochen im finnischen Exil kam das Stück 1941 zur Uraufführung. Dieser aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy überträgt die Machtergreifung der Nationalsozialisten ins Gangstermilieu. Und dieser Arturo Uy, der wittert seine Chance und spielt alle gegeneinander aus. Christian Stückel hat den Stoff jetzt am Münchner Volkstheater inszeniert.
Ich protestiere, das ist Hetzerei, Frau O'Casey, das ist gar nicht O'Casey. Sie, Frau Anwältin und die Lügenpresse, betreiben im höchsten Grade Manipulation.
Tivola!
Die Presse könnte schreiben, dass die Untersuchung von gewisser Seite beeinflusst wird.
Und die Presse wird schreiben, dass die Untersuchung in völliger Freiheit vonstatten geht.
Ich denke, diese Erklärung genügt.
Ja, da geht's zur Sache und das hört sich textlich auch recht gegenwärtig an. Michael Lages, Sie kommen gerade aus der Premiere. Lügenpresse kam bei Brecht im Originaltext sicher nicht vor.
Ja, ganz bestimmt nicht. Es kommt auch die Brandmauer nicht vor, mit Sicherheit bei Brecht, die irgendwann am Anfang des Stückes auftaucht. Also es gibt so deutliche Hinweise darauf, dass Christian Stückel mit dem Text etwas machen möchte, was im Moment relativ viele machen wollen. Das kann man auch gut verstehen. Das ist der Versuch, den Aufstieg der nationalsozialistischen Bande kenntlich zu machen in etwas vergleichsweise Alltäglichem, nämlich einer Gangsterbande, wie im Kino. Wenn man das mit einer deutschen Partei mit drei Buchstaben versuchen würde, wäre das nicht ganz so einfach, aber auch das wird versucht. Die Bühne steht gegen Ende voll mit Plakaten, die ein bisschen so aussehen, als wären sie von der AfD. Hier heißt die Partei AUP. Habt mir keiner erklären können, was das tatsächlich heißt, außer dass es zum Schluss natürlich Partei heißen wird. Mhm. Aber Arturo Uy-Partei, natürlich, jetzt komme ich drauf. Also das sind alles Hinweise, sparsam gestreut, aber deutlich kenntlich, die zeigen, was Theatermacher mit diesem Stück tatsächlich wollen. Mhm. Sie wollen das machen, was Brecht sozusagen aus Verteidigungshaltung gegenüber dem Nationalsozialismus machte, nämlich eine Parabel erfinden. Und das geht schon bei Brecht nicht wirklich gut
gegangen. Aber was macht Christian Stückel? Ich meine, jeder Regisseur hat ja dann doch zum Glück seine eigene Handschrift.
Ja, er tut leider genau das, was sich auch Brecht vorgenommen hatte. Tatsächlich eine Parabel, die das alles erklärt, auf die Bühne zu stellen. Und das tut er, indem er sich von dem sehr bewährten und bekannten Bühnenbildner Stefan Hagenayer, der oft mit ihm arbeitet, eine riesige Drehbühne in dieses wunderschöne neue Volkstheater in München hat bauen lassen. Diese Drehbühne ist ständig unterwegs, hat verschiedene Räume, die alle aussehen, als wären sie irgendwie ein schönes, großes Restaurant. Aber auch mit den sozusagen mit den Abseiten, mit den Mülltonnen hinterm Restaurant. Das ist alles sehr gut anzusehen, aber diese Drehbühne nimmt dem Abend wahnsinnig viel Zeit, weil sie sich langsam dreht. Und Musik immer zwischendurch ist die ein bisschen so wie Film Noir und so Krimi im Fernsehen und Kino klingen soll, die aber, das muss ich einfach mal so sagen, deutlich auffällt. Das Stück ist eh schon nicht auch dramaturgisch nicht, gehört nicht zu den Stärken von Brecht. Es hat aber sozusagen einfach ein bisschen, es hängt die ganze Zeit irgendwie durch, auch wenn es da so Aufregungen gibt, wie beispielsweise in dieser Szene, die Sie gespielt haben, die paraphrasiert den Reichstagsbrandprozess. Also Brecht hat für fast alle Details in dem Stück historische Vorbilder gesucht und gefunden. Aber es kommt irgendwie nicht wirklich von der Stelle. Und vor allen Dingen kommt es nie an den Punkt, das war schon bei Brecht das Problem, dass er das, was diesen Aufstieg aufhalten hätte können, dass er es irgendwann mal benennt, das tut er nämlich nicht.
Vielleicht gibt es das nicht.
Nee, das ist zu befürchten. Ja. Sie haben völlig recht. Das ist zu befürchten. Jedenfalls, das Stück leistet genau das, was es verspricht, nämlich den Aufstieg als aufhaltsam zu zeigen. Das leistet genau das Stück nicht. Und es leistet auch die Inszenierung nicht. Und das macht die Sache immer, bei jeder Aufführung, wahrscheinlich auch bei der in Frankfurt gerade, sehr, sehr schwierig.
Aber Herr Lages, sagen Sie noch was zu Anton Nürnberg. Der spielt die Hauptrolle des Arturo Uy. Und eine solche Rolle braucht ja auch eine starke Verkörperung.
Ja, der junge Mann ist 28 Jahre alt, ist eigentlich eher so ein bisschen Hans-Albers-Typ, sehr blond, sehr jung, sehr orsig, wie man in Hamburg sagt, und sozusagen auf eine Art verführerisch, die sozusagen auf der Bühne deutlich wirkt. Aber auch er kommt natürlich nicht an diesen Punkt, wo diese Figur wirklich den Schrecken und die Gefährlichkeit entwickelt, die man eigentlich immer von dem Stück erwartet. Tatsächlich ist es aber eine Gangstershow und damit steckt es voller Klischees, auch die Bande um ihn herum, um diesen Anton Nürnberg bzw. Arturo Uy herum, ist eine Bande von Abziehbildern. Das Schlimmste daran immer ist, dass die Figur, die Ernst Röhm nachempfunden ist, wenn Sie noch wissen, wer das ist, der SA-Chef, der homosexuelle SA-Chef, der hier eine positive Figur ist, da hat Brecht wirklich völlig daneben gegriffen. Und er lässt sie von Göring und Goebbels, Giri und Givola, wie sie hier heißen, lässt er diesen Roma abknallen. Aber es ist ein Held, es ist ein trauriger Held, der untergeht, weil er zu Uy stand. Also das Stück ist verquer bis in die Personenführung. Und was natürlich funktioniert, ist, wenn junge Leute das spielen, und das Ensemble in München ist sehr jung, dann hat das sozusagen Feuer, dann ist das irgendwie in Bewegung, dann sind das junge Leute, die das erkunden, ohne dass sie wirklich, habe ich den Eindruck, an die historische Tiefe, die das Stück gerne hätte, rankommen können. Insofern ist es ein sehr unbefriedigender Abend, was mir ein bisschen leid tut. Was mir ein bisschen leid tut, weil mir das Ensemble durchaus, glaube ich, gefallen könnte, wenn man mit ihm wirklich was anfangen könnte. Aber das Stück ist dafür nicht gut gemacht.
Unser Kritiker Michael Lages über der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy am Münchner Volkstheater. Nächste Vorstellung ist morgen Freitag und ich sage vielen Dank, Herr Lages.
Sehr gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine der drei vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossenen Buchhandlungen geht rechtlich gegen Kulturstaatsminister Weimar vor. Dieser hatte gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit erklärt, dass es sich bei den drei Buchläden um politische Extremisten handle. Die Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel aus Berlin hat daraufhin heute Weimar mit einem Schreiben abgemahnt. Der Kulturstaatsminister greife rechtswidrig in Grundrechte ein, erklärte der Rechtsanwalt der Buchhandlung Jasper Prigge. Die Bezeichnung als Extremisten sei stigmatisierend. Bewertungen staatlicher Stellen müssten auf einer ausreichenden Tatsachengrundlage beruhen. Sollte Weimar bis zum kommenden Montag seine Diffamierung nicht zurücknehmen, werde er vor Gericht darlegen müssen, was gegen die Buchläden vorliegen soll, hieß es. Der Journalist, Autor und Übersetzer Dietmar Dath ist mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik geehrt worden. Seine Texte über Film, Popkultur, Science-Fiction, soziologische oder naturwissenschaftliche Themen erschlössen auch schwierigste Werke auf hohem sprachlichen Niveau, begründet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Vergabe. Der 55-jährige Journalist arbeitet als Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zudem schreibt er Theaterstücke, Hörspiele, Sachbücher und Romane. Die Auszeichnung erinnert an den Schriftsteller, Theaterkritiker und Publizisten Alfred Kerr, der in der Kritik eine eigene Kunstform sah. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde dem Autor im Rahmen der Leipziger Buchmesse überreicht. Mehr als 50 Millionen von der BookTok-Community auf TikTok empfohlene Bücher wurden 2025 verkauft und erzielten damit über 800 Millionen Euro Umsatz. Das berichtet das Fachmagazin des deutschen Buchhandels Börsenblatt mit Bezug auf eine TikTok-Mitteilung. Die Daten umfassen demnach zentrale europäische Buchmärkte, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich, Spanien, Italien, Österreich und die Schweiz. Dabei liege Deutschland auf Platz 1. Berücksichtigt wurden Titel, die nachweislich durch BookTok an Relevanz gewonnen haben, etwa durch Platzierungen auf den dortigen Bestsellerlisten. Laut einer Studie von Media Control in Deutschland werde TikTok zunehmend zur wichtigen Inspirationsquelle für die junge Leserschaft. Mehr als ein Drittel der 16- bis 39-Jährigen entdeckt dort neue Bücher.
Französische Barockwerke hat Aviel Kahn als Generaldirektor des Grand Théâtre de Genève immer auf den Spielplan gehoben. Aviel Kahn, der Mann, der in der nächsten Spielzeit die Intendanz der Deutschen Oper in Berlin übernehmen wird. Und in dieser Reihe steht auch die Inszenierung von Rameaus Castor et Pollux, ein echter Barockklassiker. Ja, Castor et Pollux, heute Abend war Premiere in Genf. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs war für Fazit dabei. Herr Fuchs, was war das denn für ein Abend?
Das war ein Abend, der, um mal mit dem Überzeugenden für mich anzufangen, diese Geschichte der beiden Brüder, Castor et Pollux, der eine ist unsterblich, der zweite ist sterblich. Und diese Brüdergeschichte, die ist sehr gut, finde ich, rübergekommen. Es ist ja eine tragische Geschichte, weil der Sterbliche auch wirklich stirbt und in die Unterwelt verschwindet. Und die beiden sind aber auch die Brüder in eine Frau verliebt. Und nun kommt der Unsterbliche in die große Verlegenheit. Was mache ich denn? Nehme ich jetzt diese Frau, die mich wiederum nicht liebt, sondern den gerade Verstorbenen? Oder aber bin ich einfach mal ethisch korrekt und auch brüderlich verbunden und hole ihn aus der Unterwelt? Genau das passiert letztendlich auch. Und dann gibt es den Deus Ex Machina, wie das oft in Barockopern ist, nämlich Jupiter, der sagt, okay, also wenn da so viel Zirkus ist, dann sage ich jetzt einfach, ihr seid beide unsterblich und alles ist wunderbar. Und dann singen auch noch am Ende die Planeten, das ganze Universum wird angesungen zu einer großen, tollen Hymne. Das ist eben der große französische Barock. Und die Kerngeschichte, die fand ich, ist überzeugend auch umgesetzt worden.
Der Regisseur ist ja eigentlich Choreograf, der Rumäne Edvard Klug. Wurde da auch getanzt?
Es wurde der Chor ziemlich bewegt. Es wurde auch getanzt durch Tänzerinnen und Tänzer des Grand Théâtre de Genève. Ja, die Schwierigkeit an dem Ganzen ist, Klug hat sich entschieden, das nicht als großes barockes Spektakel zu inszenieren, sondern eher ein bisschen abstrakt und kühl. Das bedeutet, wir haben am Anfang vor allen Dingen ganz normale Stühle, die bewegen sich unheimlicherweise auch mal so, ja, durch den Raum, man weiß nicht ganz genau, warum jetzt, und mit denen wird relativ viel hantiert, dann wird auf irgendwelchen Bänken herumgelaufen. Also das ist so eine relativ schäbige Ästhetik, eher Leute von heute, ab und zu gebrochen durch einen Chor in Masken auftauchen zum Beispiel, und wenn es dann in die Unterwelt geht, dann sind das halt keine Tierwesen zum Beispiel, die man erwarten würde, sondern es sind halt halbnackte Männer, wie das heute eigentlich in fast jeder zweiten Inszenierung so ist. Also offenbar muss das immer sein, dass da irgendwie ein Rudel von halbnackten Männern herumläuft oder herumtanzt. Das zeigt dann die Unterwelt. Und der zweite Teil, das muss ich allerdings sagen, das ist dann wirklich ein Decrescendo, ein szenisches. Da haben wir eine Reihe von Einkaufswägen. Die sieht man und man ahnt schon Schlimmes. Und tatsächlich besteht die einzige Inszenierungsidee dauernd mit diesen diesen Wägen zu hantieren. Da werden Figuren reingelegt, da rennt man über den Raum, durch den Raum, und ganz am Ende werden die also zu einer großen Skulptur aufgetürmt. Der eine fällt fast runter. Man denkt, okay, jetzt fällt auch noch diese in Anführungszeichen Bühnenskulptur zusammen. Also das ist regiemäßig von den Ideen her schon extrem flach, auch zeitweise, was die Personenführung betrifft. Ich habe den Eindruck, die Akteure, gerade die Brüder, machen ihre Sache so ein bisschen selber eben auch. Und es ist auch choreografisch ganz offen gestanden nicht wirklich interessant. Also die Ballettmusiken, die es in dem Stück gibt, da macht er relativ wenig mit. Das bleibt so in Standard choreografischen Bewegung. Da habe ich mir in dem Sinne mehr erwartet, nämlich eben ein Gesamtkunstwerk. Das ist ja dieser französische Barock eben, ne? Aus Musik, aus Gesang, aus Tanz, aus großen Show-Effekten auch. Das gab es heute nicht wirklich.
Also ein bisschen verschenkt vielleicht die Gelegenheit. Schauen wir doch noch mal auf Avil Khan, der mit diesen Barockabenden, ja, frage ich Sie jetzt mal, die Oper in Genf geprägt hat in den letzten Jahren?
Ja, teilweise schon. Ich sage ein ganz kleines Wort noch zur Musik heute. Leonardo Garcia Alarcón mit der Capella Mediterranea hat das dirigiert. Ein bisschen eintönig, nicht mit ganz viel Emphase. Die Phrasen klingen alle ein bisschen ähnlich. Aber zum Beispiel nur jetzt Andreas Wolf als Pollux erwähnt, sehr gut gesungen, insgesamt auch toll besetzt. Das war auch immer ein Pfund von Avil Khan, die Sängerinnen- und Sängerbesetzung in den letzten Jahren. Ich habe hier einiges gesehen. Und er hat schon den vorher relativ verstaubten Spielplan seines Vorgängers, das etwas Zopfige, was es gab, das hat er schon sehr geändert. Das ging zu Lasten zum Teil der Auslastung, es war auch heute nicht wirklich voll, aber er hat neue Handschriften hergebracht. Michael Thalheimer und Bieto sind so Hausgötter, aber es gibt auch oder gab immer wieder, es gab spannende Uraufführungen, es gab vor allen Dingen diese besonderen Konstellationen, Leute, die nie in der Oper gearbeitet haben, zum ersten Mal zu nehmen. Cherkawi, der berühmte Choreograf, hat inszeniert. Wir hatten einen Künstler, der Saint-François von Messiaen gemacht hat, mit ganz eigenwilligen, aufwendigen Kunstwerken, die er da präsentiert hat. Also Khan ist ein bisschen ein Spieler und auch ein Hasardeur. Also der geht immer aufs Risiko.
Ja,
der
ist sagt, ja nicht schlecht.
Ja. Das ist nicht schlecht und das tut vielleicht auch Berlin ganz gut. Ich bin jetzt total unverschämt und spoilere jetzt einfach. Da wird er sich ärgern, wenn er das hört, aber so what. Es gibt zum Beispiel den Mittwoch aus Licht von Karl-Heinz Stockhausen, wo 4 Helikopter über Berlin fliegen werden in der Deutschen Oper. Ist vielleicht schwierig mit den gestiegenen Spritpreisen gerade, aber da muss er durch. Und da wird musiziert und das wird so eine der großen, großen Produktionen in Berlin, die sicher auch ein großes Publikum anziehen. Und ich habe überwiegend, muss ich sagen, starke, tolle Abende bei ihm erlebt. Das Risiko ist immer, auch eben, wenn man so einen Choreografen mal nimmt, dass es dann einfach mal flacher wird oder auch daneben geht. Aber ehrlich gesagt ist mir eine Linie mit Mut zum Risiko, ja, ein bisschen auch da, das so zu machen, ist mir viel, viel lieber, als so die Standardnamen alle zu besetzen. Und dann wird es halt garantiert öde. Also ich bin gespannt, was er in Berlin macht. Hier gibt es jetzt noch 2 Produktionen, eine Butterfly und interessanterweise ein Musiktheater von Frank Zappa. Damit macht er hier Schluss. Und ich glaube, das wird, also ich bin erstmal hoffnungsvoll, was Berlin betrifft.
Ja. Ist denn das Grand Théâtre de Genève irgendwie zu vergleichen mit der Deutschen Oper in Berlin, an die Avil Khan wechseln wird? Oder ist das dann auch eigentlich egal? Das ist einfach die Leistung eines Intendanten, dass er hier wie da sozusagen das Publikum abholen kann, bedient oder konfrontiert? Mhm.
Das Theater hier ist relativ gut aufgestellt, wobei wir haben heute nicht im Theater das erlebt, sondern im Bâtiment de Force Motrice, schrecklicher Name, auch übrigens ein schreckliches Bauwerk. Das war mal eine Wasser irgendwie Fabrik oder mit lauter Röhren und Sachen, die man da drin sieht, also eine Industriehalle. Die ist auch akustisch nicht so toll, das heißt ein Ausweichquartier. Aber das Grand Théâtre, das so ein ziemlich plüschiges Theater ist, ja, vergleichbar mit der Deutschen Oper ist es nicht, auch schon von den Zahlen, weil die Deutsche Oper ist, wie wir wissen, riesengroß und die muss irgendwie auch gefüllt werden. Ob er das mit so einem avantgardistischen Risikoprogramm wirklich hinkriegt, weiß ich nicht. Ich finde aber, vielleicht sollten wir auch mal in diesen Zeiten von diesem Zahlenfetischismus aufhören. Wenn man 3 Opernhäuser in Berlin hat und man halt ein spezielles, genau ausgedachtes Programm bietet, muss das doch nicht sein, dass man immer mit dieser Auslastung 80-90% arbeitet. Da kann es doch auch mal Projekte geben, wo wir sagen, sagen, wir avisieren 60%. Und die Leute kommen ganz gezielt und haben dann viel davon. Also vielleicht kann man auch mal von diesem Zahlenfetischismus so ein bisschen abkommen. Wäre so jetzt am Ende ein kleines Plädoyer von mir.
Jörn Florian Fuchs über Castor et Pollux, die Oper von Jean-Philippe Rameau an der Opéra de Genève, deren Generalmusikdirektor Aviel Kahn demnächst dann nach Berlin wechselt. Vielen Dank, Herr Fuchs.
Gerne.
Lange nichts mehr gehört von BTS. Ja, das stimmt. Die koreanische Boygroup hat 4 Jahre pausiert wegen Militärdienst. Jetzt erscheint das neue Album und es gibt ein heiß ersehntes Release-Konzert. Und heiß ersehnt heißt wirklich, dass Menschen aus aller Welt nach Korea reisen, um das zu sehen. Denn BTS war eben ein Phänomen, eines, das es ja bis in die Kunstwelt hineingeschafft hat. Einige werden sich vielleicht erinnern, dass es sogar mal eine Kollabo mit dem Gropiusbau in Berlin gab. Thorsten Ifland berichtet aus Seoul über einen Hype, der auch nach der Pause nicht vorbei ist.
Noch fahren hier vor allem Autos und Busse, mitten in Seoul, auf dem Gwanghwamun-Platz. Bald aber stehen hier 250.000 Fans und sie dann mittendrin.
Mein Herz schlägt schon wie verrückt. Es sind nur noch wenige Tage, bis ich sie alle wiedersehe. Das ist so aufregend. Ich kann kaum noch schlafen, weil ich so aufgeregt bin.
Miso Bukenbaeva, 24 Jahre alt, Studentin aus Usbekistan und ein absoluter Glückspilz. Sie hat bei der Verlosung der Tickets einen Platz in der ersten Reihe ergattern können. 100.000 andere wollten das auch, um ihr Comeback live zu erleben. BTS sind zurück, nach fast 4 Jahren Pause als Gruppe. Dem strengen Militärdienst in Südkorea konnten sich selbst die 7 Superstars nicht entziehen. Das Comeback der Boygroup, ein weltweiter Hype.
Ich bin extra nach Seoul geflogen dafür. Es wird morgen nochmal Merch geholt und geguckt, wo man nochmal die Sachen bekommen kann. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Leute jetzt extra nach Seoul eingeflogen sind, aber Seoul ist so busy wie noch nie.
You can really connect. Man kann sich echt gut wiederfinden in den Botschaften, die in ihren Songs stecken. Das ist wirklich tiefgründig.
The meaning is like really deep.
BTS has brought...
BTS haben die koreanische Kultur bereichert und ich freue mich drauf, dass sie unsere Kultur auch weiterhin in die ganze Welt verbreiten.
Diese Fans beschreiben das globale Phänomen BTS schon ziemlich gut. Gezielt gecastet, lange ausgebildet und perfekt vermarktet. Die K-Pop-Gruppe allein ist ein echter Wirtschaftsfaktor in Südkorea, spült schätzungsweise bis zu 5 Milliarden Dollar pro Jahr ins Land. Ihr skandalfreies Image und ihr immer freundliches Auftreten Kalkül ihres Managements, sagt Musikexperte Kim Do-hon.
Sie sind höflich, haben gute Manieren und vermitteln das Bild von Menschen, die entschlossen ihre Träume verfolgen. Im Gegensatz zum Stereotypenbild westlicher Popstars, die oft als etwas dekadent oder rebellisch gelten, verkörpern K-Pop-Idole dieses Bild nicht.
BTS engagieren sich politisch, sind im Weißen Haus aufgetreten, vor den Vereinten Nationen. Ihr Hauptanliegen, mehr Selbstliebe und mentale Gesundheit bei Teenagern und jungen Erwachsenen, wie der jungen Usbekin Miso Bukenbaeva.
Ich war am Boden. Es ist schrecklich, wenn deine Eltern nicht an dich glauben. Ich fühlte mich allein und verloren. Dann hörte ich die Rede vor den Vereinten Nationen und ihre Songs. Erst da lernte ich, mir selbst zu vertrauen, auf mich zu achten und mich an erste Stelle zu setzen.
Sie sagt, BTS haben ihr Leben gerettet. Ihr Dank, bedingungslose Fanliebe. Sie hat wegen der 7 Jungs ihre Heimat verlassen, ist nach Südkorea gezogen, hat die Sprache gelernt. Und Miso ist kein Einzelfall. In der ARMY, so nennen sich die Fans von BTS, haben sich inzwischen 90 Millionen Mitglieder vernetzt. Und für alle hat das Warten jetzt ein Ende. Die meistgestreamte Band aller Zeiten ist zurück mit dem neuen Album Arirang und einer Welttournee, die mitten in Seoul startet.
Also eigentlich Antistars, die Jungs von BTS, die alles richtig machen und gute Manieren haben und die richtige politische Botschaft, oder? Thorsten Ifland berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ertappt? Die Kulturpressebeschauerin hält das Handy meist so, wie auf dem Taz-Foto gezeigt, Hochformat und unten gehalten. Das verrät etwas übers Alter, sagt Taz-Autor Uli Hannemann. Muss so zwischen 50 und 70 liegen. großzügig bemessene Spannbreite übrigens, aber nun ja, man selbst gehört dazu und der eine oder die andere von Ihnen vielleicht auch? Fein, jetzt sind wir dran. Halb ernst, halb satirisch nimmt die Taz aufs Korn, dass die Boomer immer mehr dem Doomscrolling verfallen, also dem zwanghaften, endlosen Durchsuchen des Netzes nach schlechten Nachrichten. Und ganz oben in der avisierten Skala, bei den Leuten 65 plus, sei die Bildschirmzeit inzwischen doppelt so hoch wie noch vor 2 Jahren. Wer also braucht eingeschränkte Netzzeiten oder gar einen Internetführerschein? Genau. Zumal, so die Taz listig, ältere Leute weniger schlafen, was potenziell noch mehr Zeit fürs Daddeln bedeutet. Und es seien doch die Älteren, die etwa auf Facebook fahren, also der Plattform, die von Wutboomern zernagt und unbrauchbar gemacht wurde. Die Jungen seien da längst weg. Trostreich, dass Uli Hannemann, übrigens Jahrgang 65, also selbst betroffen, uns attestiert, dass wohl keine Usergruppe so divers sei wie die Älteren. Von, naja, Netz fast Vollidioten bis zu denen, die das Internet seinerzeit erfunden und weiterentwickelt haben. In diesem Sinne titelt die Taz Hashtag Not All Boomers. Donald Trump ist der Altersgruppe 50 bis 70 längst entfleucht. Er postet, was das Zeug hält, allerdings nur in seiner eigenen Welt. Hochinteressant und sehr ernsthaft dagegen ein großes Interview in der Frankfurter Rundschau mit dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Bolton diente den republikanischen Präsidenten Reagan und Bush. Er gehörte der ersten Trump-Administration an und schmiss den Job nach einem guten Jahr. Zum Krieg gegen den Iran meint er, nur weil Trump sich kindisch verhält, sollten andere das nicht auch tun. Den Angriff gegen den Iran aber hält Bolton prinzipiell für richtig. Er sagt der Frankfurter Rundschau, solange die Ayatollahs an der Macht bleiben, werden sie nach Atomwaffen streben und Terror gegen ihre Nachbarn und darüber hinaus unterstützen. Wenn man bereit ist, das hinzunehmen, bitteschön. Ich finde nur, das sollten wir nicht. John Bolton hofft darauf, dass es gelingen könnte, Zitat, Kräfte innerhalb der regulären iranischen Armee zu finden, die verstehen, dass die Herrschaft der Ayatollahs zu Ende geht, ob sie das gutheißen oder nicht. Und dass sie sich fragen, wie sie das Land schützen und ihm helfen können, wieder auf die Beine zu kommen, vor allem wirtschaftlich. Trump sei planlos und kindisch unterwegs, aber gerade deshalb sollten wir überlegen, Zitat, wie man den Schaden, den er der NATO zufügt, begrenzt, damit sich das Bündnis nach seiner Amtszeit leichter reparieren lässt und nicht die Spaltung noch vertiefen. Das iranische Regime müsse weg, im Interesse aller, und der langjährige Sicherheitspolitiker ist erstaunlich zuversichtlich, dass das gelingen könne. Trotz Trump. Ein aufschlussreiches Interview, gerade auch, wenn man den Ansichten skeptisch gegenübersteht. Aber es ist ein Verdienst der Frankfurter Rundschau, Bolton seine Sicht der Dinge erklären zu lassen, Argumenten zuzuhören, die man im allgemeinen Mainstream selten hört, das macht nicht dümmer. Staunen lässt uns auch die Süddeutsche Zeitung, die Carmen Urbita und Anna Garriga das Leben von Nonnen in Klöstern preisen lässt. Nonnen des 16. und 17. Jahrhunderts, da sind sich die beiden Buchautorinnen sicher, hätten auf alles eine Antwort, die fürs Heute passt. Gutes Marketing, fragt die Süddeutsche Zeitung kritisch zurück und hört von Klosterweisheit ohne Keuschheit, Armut und klösterlichen Gehorsam, gar von einem Buch voller Nonnen, aber ohne Gott. Wer's glaubt, wird selig.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.